Essen hat ja auch eine große Universität und die Studenten machen sich ja viele Gedanken auch um ihr Studentenleben. Und da kam ein ganz junger Mann, ich glaube, der war noch keine 20, und der kam jetzt mit dem Vorhaben, sich eben vasektomieren zu lassen. Der hatte gelesen, dass man es auch wieder zusammennähen kann, was technisch auch möglich ist. Man kann es nur leider nicht garantieren, dass es funktioniert. Und er wollte für die Zeit seines Studiums, für die Studentenpartys und alles, was man so machen kann, gerne sicher sein.
Ach so, und hatte, wieder zusammen.
Hatte dann das Vorhaben, nach seinem Studium wiederzukommen, dass man es dann wieder zusammennäht.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Eine neue Folge aus der Rubrik Gesundheit steht an. Heute mit dem Urologen Dr. Tobias Jäger. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Pflug.
Was heißt Urologe übersetzt eigentlich? Urzeit oder Urahnen oder kommt das von Urin?
Ja, mit dem Urin hängt es schon zusammen. Also der Urologe ist der Arzt, der Facharzt, der sich mit dem Trakt des Körpers beschäftigt, worüber der Urin produziert und abfließt. Also insofern ist es mit dem Urin ganz, ganz eng vergesellschaftet.
Oh, da sind wir schon mittendrin im Thema. Wir kommen gleich dazu. Freut euch auf eine informative Folge mit Themen wie Testosteronmangel, kleine Hafenrundfahrt und Inkontinenz. Mal im Ernst, das wird auch ein thematisches Feuerwerk untenrum. Aber nicht nur, denn vieles findet im Kopf statt und die Krebsvorsorge oder die Erektionsstörungen haben auch immer mit dem Kopf zu tun. Wenn ich was Falsches sage, wird der Doktor das gleich korrigieren. Und ich bin Christian Pflug, Kopf und Stimme für diese Rubrik. Zuletzt Hals, Nasen, Ohren, jetzt Blase, Hoden, Prostata. Medizin interessiert mich persönlich sehr und deswegen stelle ich hier die Fragen, für die beim Arzt keine Zeit ist oder die man sich nicht zu fragen traut. Essen im Ohr ist einer unserer regelmäßigen Podcasts, kommt immer dienstags raus, auch zu anderen Rubriken wie Sport zum Beispiel. Und ihr findet alle Folgen auf radioessen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da ist dann auch der Bischof, der RWE-Trainer, eine Domina, eine Ordensschwester, also quer durch alles, wo Menschen interessant erzählen können. Das ist unser Essen im Ohr und ich freue mich auf diese Folge. Und jetzt auf den Steckbrief. Sie haben auch schon mal reingehört in andere Folgen, das heißt, Sie wissen, was auf Sie zukommt, ne?
Ja, doch.
Dann schauen wir mal. Vollständiger Name.
Tobias Jäger.
Wann und wo geboren?
Ich bin am 27.08.1973 im schönen Wattenscheid geboren.
Hi, ganz nebenan. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Naja, auch im Wattenscheid. Später gehört es dann ja zu Bochum, aber mein Leben hat sich bisher vom Aufwachsen her im Ruhrgebiet abgespielt.
Ihre Ausbildung?
Ja, ich bin Facharzt für Urologie, für Andrologie, dann noch für die medikamentöse Tumortherapie und habe meine gesamte Ausbildung auch im Ruhrgebiet gemacht, hier in Essen am Essener Universitätsklinikum.
Was ist Andrologie?
Andrologie ist oft eine Unterdisziplin der Urologie und da geht es dann nicht mehr um den Harntrakt, wie wir vorhin gesagt haben, sondern mehr um die Fruchtbarkeit des Mannes, also um das Thema Spermien und auch der Hormonhaushalt des Mannes ist in die Andrologie mit eingebunden.
Reden wir nachher bestimmt drüber. Jetzt der Steckbrief weiter. Aktuelle Jobbezeichnung.
Facharzt für Urologie mit eigener Praxis.
Und Sie sind auch Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, ne?
Ja, ganz genau. Die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit ist so ein Zusammenschluss nicht nur von Urologen, da sind auch Internisten und andere Fachdisziplinen vertreten. Allesamt Fachdisziplinen, die sich irgendwo mit dem Thema Männergesundheit beschäftigen.
Zur nächsten Rubrik muss Ihre sein. Sie sind im Ruhrgebiet zu Hause. Was ist Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Ja, mein liebster Ort, also hier in Essen gibt es ja wirklich schöne Orte und die Villa Hügel, da war ich letztens mit meiner Familie. Man muss schon sagen, man hat in der Nähe sehr, sehr schöne Orte und das kann durchaus ein Lieblingsort sein.
Ja, Sie würden wahrscheinlich gern drin wohnen, so schönes Einfamilienhaus, ne?
Doch, das wäre ganz nett, wobei da würde meine Frau wahrscheinlich protestieren, weil da ja auch einige sauber zu halten ist.
Das stimmt, das könnt ihr doch noch.
Kann ich auch nebenbei noch machen, auf jeden Fall.
Apropos Frau, Zahl der Ehen und der Kinder?
Ja, eine Ehe, dabei ist es geblieben und soll es auch bleiben und ich habe zwei Kinder.
Haustiere?
Ja, ein Hund, ein Labrador, der Hanno, der macht uns auch viel Freude.
Der Hanno. Lieblingsbestellung im Restaurant?
Ja, im einfachen Restaurant, wie es sich für ein Ruhrgebietskind gehört, ist es die Currywurst, die Herbert Grönemeyer letzte Woche noch bei seinem Konzert in Dortmund besungen hat. Mhm. Und die esse ich wirklich sehr, sehr gerne schon von klein an.
Gut, Sie sind ja nicht Ernährung Diabetologe, von daher kann Currywurst vielleicht auch fürs Wohlbefinden gut sein, oder?
Das kann, also erstens ist die Seele ja auch wichtig fürs Wohlbefinden, ja. Und da kann die Currywurst sehr wohl zu beitragen. Und zum anderen, naja, wenn man sich mal eine Currywurst gönnt und das nicht zum Tagesbedarf gehört, dann denke ich, ist das Risiko auch überschaubar.
Ihr großes Hobby, haben Sie ein Hobby?
Ja, mein Hobby sind Oldtimer. Also ich habe gerne alte Autos, auch schon von Kindesbeinen an mich für Autos interessiert. Und jetzt ist es so dazu gekommen, dass ich so die Autos, die ich als Kind schön fand, heute als Oldtimer habe.
Liebstes Urlaubsziel?
Liebstes Urlaubsziel, ich sage das ganz offen, auch relativ einfach, ist Mallorca, weil man leicht hinkommt, fast immer schönes Wetter hat und im Norden der Insel wirklich schöne Gegenden hat.
Aber jetzt nicht Ballermann oder so.
Nee, genau, der Norden der Insel, da gehört das kleine Ausrufezeichen dahinter.
Ja, weiß ich, wir können ja im Norden wohnen. Aber gut, ja. Ihre größte Stärke?
Ja, meine größte Stärke ist, auf andere einzugehen, glaube ich. Auch andere Wünsche zu berücksichtigen, andere Vorstellungen in die Überlegung mit einzubeziehen und mich auch gut in andere versetzen zu können.
Ihr größtes Laster?
Mein größtes Laster, das wird mir oft vorgeworfen, ist, dass ich so ja, pedantisch mit meiner Pünktlichkeit bin. Ich bin meistens überall deutlich zu früh, als ich sein muss. Und das geht denen, die da nicht so viel Wert drauf legen, dann auch gehörig auf die Nerven.
Sind Sie auch sauer, wenn andere dann zu spät kommen zu Ihnen?
Ach ja, im Privaten stört mich das nicht sonderlich, im Beruflichen schon, weil wenn da Leute jetzt in meiner Praxis beispielsweise zu spät kommen, dann geht das ja immer zu Lasten derer, die pünktlich sind, weil die dann warten müssen.
Können die doch nicht vorgezogen werden? Ja, bringt alles durcheinander, ne?
Wenn der nächste Patient schon da ist, mache ich das auch. Aber sonst funktioniert es dann nicht.
So, jetzt haben wir noch Entscheidungsfragen. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Wann ist die erste Sprechstunde?
Ja, ich bin meistens um 7:15 in der Praxis und dann geht es um 8 mit der Sprechstunde los.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Eher Fleisch.
Ja, das ist bei Currywurst, das hätte ich sonst auch angezweifelt. Und Dortmund oder Schalke?
Eigentlich keins von beiden, muss ich gestehen. Als Wattenscheider habe ich da viel Kummer erlebt mit Wattenscheid 09, gucke mir aber die Spiele von Bochum jetzt stattdessen dann ab und an mal an. Aber ansonsten eher Dortmund.
So, jetzt muss ich mal kurz hier rüberreichen. Jetzt kommen nämlich die Fragen aus dem Glas. Auch das können Sie selber öffnen. Hier muss der Gast noch selber ran.
Ja, also dann schauen wir mal.
Öffnen Sie das Einmachglas. Da drin sind 100 Fragen. Ja. Manche haben wir hier im Laufe der Zeit schon gehört. Und Sie ziehen eine, lesen Sie selbst vor.
Da muss ich jetzt mal drauf schauen, ob das geht, weil ich meine Brille in der Tasche gelassen habe.
Das aber Thema haben wir immer, aber ich helfe gerne.
Haben Sie schon einmal etwas Verbotenes gemacht? Also mit Ja und Nein beantworten oder ins Detail gehen? Also was Verbotenes habe ich sicher schon mal gemacht.
Sie können Ja oder Nein antworten, aber ich frage nach.
Ja, dann sage ich mal ja. Und ich glaube, was Verbotenes, was jetzt nicht allzu schlimm ist, ist, wenn man mal so ein bisschen falsch geparkt hat oder die Geschwindigkeit übertreten hat. Mhm. Und das passiert, wenn man viel unterwegs ist, glaube ich, gar nicht so ganz selten.
Ja, ja. Gut, wir nennen zwar die Blitzer, aber wir sind nicht für zu schnelles Fahren. Da
ja,
Zeigefinger ist schon rum. Ja, was haben wir noch? Nächste Frage.
Welches Buch könnten Sie immer wieder lesen? Das sind grundsätzlich die Bücher von Sebastian Fitzek. Die lese ich wirklich gerne. Vielen sind die ja zumindest die ersten Werke etwas zu brutal. Aber ich finde es sehr spannend, kurzweilig geschrieben. Und das könnte ich wahrscheinlich auch mehrmals lesen.
Wann lesen Sie gerne? Dann vorm Schlafengehen oder im Urlaub?
Im Urlaub und vorm Schlafengehen auch. Um abends ein bisschen runterzukommen, mache ich das wirklich gerne.
Ja, da eignet sich das. So, dritte Frage nehmen wir noch.
So, was ist das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben? Ja, das wird wahrscheinlich ein Kompliment sein, was mir meine Frau immer wieder ausspricht. Und eine Ärztin auf Norderney hat mal zu ihr gesagt, sie haben einen sehr klugen Mann, weil ich da eine Diagnose gestellt habe, die gar nicht in meinem Fachbereich lag. Meine Frau war leicht erkrankt und hatte schlimme Befürchtungen. Mhm. Und das ist ein schönes Kompliment, wenn die Frau sagt, naja, ich habe letztens noch an die Ärztin auf Norderney gedacht, du bist wirklich so ein kluger Mann.
Och, ja. Das ist wirklich schön. Haben Sie, vom Patienten bekommen Sie aber auch gelegentlich Komplimente?
Ne? Vom Patienten bekommt man schon Komplimente, ja. Wenn man mit den Leuten gut und zugewandt umgeht und jedem Einzelnen das Gefühl gibt, dass er in dem Moment wirklich auch der wichtigste Mensch in der Praxis ist und man sich gut um die Leute kümmert, dann bekommt man sogar unaufgefordert viele Komplimente.
Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja hier immer wieder Thema, wenn wir über Gesundheit reden. Mhm. Wie ist das bei Ihnen oder fragen wir ihn anders, wie oft gehen Sie selbst zum Arzt?
Ja, ich mache die Vorsorge auch einmal im Jahr, so wie es sich gehört. Ich bin ja mittlerweile, wie man an meinem Geburtsdatum vorhin gehört hat, 52 Jahre alt geworden. Und dementsprechend mache ich das schon einmal im Jahr. Ich muss dafür glücklicherweise nicht so weit fahren, weil in Rüttenscheid, da wo wir auch mit unserer Praxis ansässig sind, ist direkt wirklich ein guter Hausarzt, ein guter Internist im Gebäude. Und eine Blutabnahme zwischendurch, das kann man in der Praxis auch intern dann mal machen. Und daran kann man ja auch schon viel ablesen in der Vorsorge. Also einmal im Jahr sollte man das schon tun.
Ja, im Laufe der Zeit muss man ja immer mehr Vorsorge machen. Da hat man ja dann schon einen Plan von Zähnen mal abgesehen. Aber da gibt's ja noch anderes Schönes. Gehen Sie auch zum Urologenkollegen oder machen Sie das selbst?
Nein, das mache ich selbst. Da können wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf kommen, weil man in der Vorsorge beim Urologen mittlerweile sehr, sehr viel übers Blut machen kann. Und das können wir dann auch wirklich direkt im Labor selber machen.
Ah, okay. Warum sind Sie im Fachgebiet Urologie gelandet? Gehen den Menschen also sozusagen an die Schamzone, anstatt, wir hätten ja Radiologe werden können und machen schöne Bilder, um die dann am Computer zu besprechen?
Das ist eine Frage, die wird einem sowohl im beruflichen wie auch im privaten oft gestellt. Wie kann man nur Urologe werden? Aber das ist so.
Das habe ich so nicht gesagt, na, aber trotzdem.
Aber oft die Frage kenne ich.
In der Luft, ja.
Also das ist wie bei vielen Dingen im Leben. Ich hatte hier in Essen, wie gesagt, mein Studium auch absolviert an der Uniklinik und da ging es einfach darum, da suchte ich einen Job, um ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei im Studium und dann war am schwarzen Brett der Aushang der urologischen Klinik für einen Studentenjob. Und so bin ich in der Abteilung für Urologie gelandet. Und da bin ich im buchstäblichen Sinne hängen geblieben, weil die Leute waren nett. Das Fach zeigte mir dann auch, dass es eben nicht nur um den berühmten Finger geht, der in den Po eingeführt wird, um die Prostata zu tasten, sondern viel operiert wird, viele andere Dinge gemacht werden. Wir auch Frauen behandeln, Kinder behandeln. Also Urologie doch deutlich facettenreicher ist, als man so im Volksmund annimmt. Und so blieb es dann bei dieser Zufallsentscheidung eigentlich.
Die haben Sie nicht bereut?
Gar nicht, nein.
Mit dem Schnupfen kommt man ja nicht zu Ihnen. Kurzsichtigkeit oder Rückenschmerzen und sowas, da wissen wir Hausarzt, Augenärztin, Orthopäde. Aber bei Ihnen dauert es, glaube ich, länger, bis ein Mensch, oft sind es Männer, dann irgendwann mal den Weg zu Ihnen macht.
Die Altersstruktur ist halt in einer urologischen Praxis erstmal eine andere, weil so die typischen Urologenprobleme, und da geht's bei den Männern ja meistens um die Prostata, dass es mit dem Pipi-Machen schwerer wird, die treten eben erst im etwas höheren Alter auf. Und das ist auch das häufigste Thema bei uns. Wobei, wie gesagt, wir haben auch jüngere Männer, da geht's dann um ganz andere Themen, um die Sterilisation beispielsweise, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, das ist oft eine andere Altersklasse. Die jüngeren Männer haben häufig mal sich auch beim Geschlechtsverkehr irgendwo was eingefangen, was dann auch in urologischer Behandlung dann hinterher endet. Dann kommen auch Leute mit ihren Kindern zu uns. Bei den Jungs gibt es ja auch an den Hodenerkrankungen, an der Vorhauterkrankung. Und letztendlich kommen auch die Frauen mit Harnwegsinfekten oder einer Inkontinenz zu uns. Typisch also Altersklasse, sagen wir mal 40 plus. Aber wir haben auch einiges an jüngeren Patienten.
Jetzt haben Sie schon ganz viel meiner Fragen beantwortet. Das ist super, alles so in kurzem durch. Ich gucke trotzdem mal nochmal. Also häufigste Beschwerden, das wäre Prostata oder nicht richtig Pipi machen können.
Genau, ja. Das wird ja häufig dann lästig den Männern, dass sie immer häufiger, vor allen Dingen immer plötzlicher zur Toilette müssen. Und das nicht nur tags, sondern auch nachts. Die Nächte werden dann unruhig. Dann wird die Nachtruhe gestört, was sich wieder auf den Tagesablauf negativ auswirkt. Also das ist so ein Symptom, was auch bei ganz, ganz vielen Männern auftritt. Nicht umsonst machen die Hersteller von pflanzlichen Präparaten abends zur besten Sendezeit.
Ja, genau, so im Fernsehen. Ne, so
genau, überall. Und um eine Minute vor acht, also das wird, das wissen Sie besser als ich, wahrscheinlich der teuerste Sendeplatz im Fernsehen sein. Und da kommt dann plötzlich die Werbung für Prostatamittel.
Hilft das denn?
Naja, es kann schon helfen. Die Wirksamkeit, da gibt es auch Studien zu, die ist schon belegt, viel, viel schwächer wirksam als unsere verschreibungspflichtigen Präparate, die es dafür auch gibt. Aber eine gewisse Wirksamkeit für ein Anfangsstadium hat das schon.
Ich komme jetzt auch in das Alter, wenn mir das passiert, kann man denn da noch was machen oder muss man gleich operieren?
Nein, also erstmal, die meisten möchten gerne erstmal medikamentös behandelt werden und das hat auch absolut seine Berechtigung, weil es in den meisten Fällen erstmal eine gut wirksame Therapie ist. Natürlich gibt es auch Fälle, wo der Mann sagt, naja, warum soll ich jetzt jahrelang die Chemie schlucken, in Anführungsstrichen? Gibt es nicht auch eine Methode, eine operative Methode, wo man es mit einer Maßnahme dieses Problem wirklich auch endgültig erledigt? Und auch das geht natürlich an der Prostata. Da muss man immer die bösartige und die gutartige Veränderung voneinander unterscheiden. Wo wir beide jetzt hier drüber sprechen, das sind erstmal die gutartigen Dinge, also die gutartige Prostatavergrößerung. Und da gibt es mittlerweile Laserverfahren. Man kann die Prostata mit einem scharfen Wasserstrahl behandeln. Also da gibt es verschiedene operative Möglichkeiten, die auch gut funktionieren.
Liegt das immer an der Prostata oder ist es auch mal ein Problem in der Blase oder so?
Bei Männern liegt es fast immer an der Prostata. Die Folgeerscheinung an der Blase mit diesem überfallartigen plötzlichen Harndrang liegt dann auch an der Prostata. Die Blase reagiert mit diesen Symptomen darauf und insofern ist der Auslöser in den meisten Fällen die Prostata. Es gibt natürlich auch Nervenerkrankungen, sowas wie die berühmte Multiple Sklerose und das kann auch mal im urologischen Bereich Beschwerden machen, dass dadurch Probleme beim Pipi-Machen auftreten. Aber sagen wir mal von der Abstufung her 90% Prostata und 10% andere Ursachen.
Und das sind dann auch Beschwerden, mit denen Frauen zu Ihnen kommen, ne? Weil es steht ja dann oft auch Männerarzt oder so beim Urologen drüber und trotzdem, man sieht ja gelegentlich auch Frauen im Wartezimmer.
Ja,
sind, da ist es natürlich nicht die Prostata, aber das ist dann auch, da sind sie bei Ihnen richtig.
Ja, schon. Also ich meine, mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was wir jetzt haben, können ja auch Frauen eine Prostata haben. Insofern kann man das so pauschal dann ja auch nicht mehr sagen. Aber das ist ja nun ein anderes Thema. Aber Frauen mit Harnwegsinfekten, mit Inkontinenz, das sind so die typischen Dinge, womit Frauen zu uns kommen. Und wir sind als Urologen natürlich auch für die Tumorerkrankungen im urologischen Bereich zuständig. Und auch Frauen können Blasentumore oder Nierentumore entwickeln. Und das fällt dann auch in unser Fachbereich.
Da sollten wir nochmal sammeln. Also Ihr Fachbereich sind Niere, Blase, Geschlechts, männliche Geschlechtsteile.
Genau.
Alles, was dazu gehört.
Ja.
Was gehört noch so dazu?
Ja, Sie haben das jetzt schon so von der Anatomie ja im Grunde schon vollständig aufgezählt. Also Niere, Harnleiter, die Niere mit der Blase verbinden, dann die Blase nach unten hin bei den Männern, die Prostata und die Hoden. Die Harnröhre, die den Urin aus der Blase nach draußen befördert, das sind so die Organe. Aber wenn man jetzt noch die Funktion dieser ganzen Organe nochmal mit betrachtet, dann wird es noch deutlich komplexer. Alleine die Hoden produzieren die Spermien, da geht es um die Fruchtbarkeit. Die Hoden produzieren aber auch das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron. Und das Testosteron ist wiederum bei Männern an ganz, ganz vielen Dingen beteiligt. Am Fettstoffwechsel, am Zuckerhaushalt, an der Knochenstabilität. Die Psyche ist beim Mann testosteronabhängig. Wenn jetzt ein Mann einen Testosteronmangel entwickelt, zu niedrige Testosteronwerte hat, dann kann auch sowas wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit auftreten, sowas wie so ein Burnout-Syndrom. Mhm. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass die Urologen dann doch am Ende an viel, viel mehr Dingen beteiligt sind, als man auf den ersten Blick erwartet.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil Testosteron finde ich ein wichtiges eigenes Kapitel. Lassen wir vorher noch mal zu Ende sammeln, so in Ihrer Praxis und im Alltag. Was sind denn die schlimmsten Diagnosen, die Sie so ausstellen müssen?
Die schlimmsten Diagnosen, wie in fast allen Fachbereichen, sind die Krebsdiagnosen. Und wir haben in unserem Fachbereich ja dann auch, was wir vorhin gesagt haben, war die gutartige Veränderung der Prostata. Aber es gibt eben auch die häufigste Tumorerkrankung beim Mann und das ist das Prostatakarzinom. Mhm. Da hatten wir im letzten, vorletzten Jahr jeweils über 60.000 Neuerkrankungen in Deutschland jedes Jahr. Und das ist in unserer Sprechstunde, was die bösartigen Tumore angeht, damit das absolute Hauptthema.
Auch da gucken wir noch mal drauf, jetzt wenn ich so trenne, es sind ja hauptsächlich die Männer, die kommen und Prostata und so weiter, das gehört alles zu dem Bereich dazu. Dann gibt es, Frauen gehen ja eher zur Frauenärztin, das ist aber nicht direkt ein Pendant zum Männerarzt, das ist noch ein bisschen anders. Frauen gehen ja auch wesentlich früher, während Männer manchmal wirklich erst bei den, wir haben es vorhin gesagt, Beschwerden, wenn sie nachts raus müssen zu oft oder so, zu ihnen kommen, vielleicht erst mit 60 oder so.
Ja.
Sollte man früher schon regelmäßig zum Urologen gehen?
Ja, also die klassische Krebsvorsorge dreht sich um das Thema Prostatakarzinom und die wird ab dem 45. Lebensjahr empfohlen. Und da sind die Männer halt leider, muss man sagen, darum freue ich mich auch so, hier von Ihnen eingeladen worden zu sein, um da auch ein bisschen Motivationsarbeit zu leisten. Da sind die Männer sehr träge, maximal jeder Dritte, aber wirklich maximal jeder Dritte geht hin. Der große Teil geht nicht zur Krebsvorsorge. Bei den Frauen ist es genau umgekehrt. 80% gehen hin und nur ein relativ kleiner Anteil ignoriert das Angebot. Und das liegt nicht am Kenntnisstand, das ist ganz gut belegt und untersucht. 80% der Männer wissen, dass es diese Angebote gibt. Bei den Frauen sind es 90%, also noch ein paar mehr. Aber die Inanspruchnahme ist halt gravierend unterschiedlich, sodass man aber davon ausgehen muss, dass es von den Männern offenkundig eine ganz bewusste Entscheidung ist, nicht hinzugehen, weil, dass sie nicht darüber informiert sind, kann man so nicht stehen lassen.
Herr Dr. Jäger, wenn ich da so überlege, zum Hautkrebs-Screening gehe ich ja auch ganz gern, da muss man sich zwar auch ein bisschen nackig machen, aber dann geht das schnell und da guckt man so die ganzen Pünktchen an und dann sind die in Ordnung und dann kann man wieder gehen für 2 Jahre. Aber die kleine Hafenrundfahrt, von der wir ja sprechen, wenn die Prostata abgetastet wird, Sie haben es vorhin gesagt, Finger im Popo, das ist ja auch nichts, wo man Hurra schreit, das schiebt man vor sich her. Das ist auch schon
wahrscheinlich ein Hemmnis. Aber da muss man wirklich jetzt mal einen Satz zu sagen, weil es gibt ja Leitlinien, das sind wissenschaftliche Leitlinien, da steckt jetzt nicht irgendein Fachmann dahinter, sondern Leitlinien fassen immer das zusammen, was wissenschaftlich zu einem Thema bekannt ist. Und die sind im Mitte 2024 sind die neu formuliert worden für das Thema Krebsfrüherkennung beim Mann. Und rausgekommen ist bei dieser Neuformulierung, dass die Tastuntersuchung, von der Sie gerade gesprochen haben, dass die zu ihrem eigentlichen Zweck, ein Prostatakarzinom in einem Frühstadium zu diagnostizieren, ungeeignet ist. Da steht tatsächlich ungeeignet drin. Oh. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, macht es Sinn, so eine Untersuchung, die den Zweck gar nicht erfüllt, anzubieten und damit auf der anderen Seite die Männer noch von der Inanspruchnahme der Vorsorge abzuhalten? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Und darum hat man sich jetzt entschlossen, das Vorsorgekonzept grundsätzlich zu ändern und auf diese Tastuntersuchung zu verzichten und stattdessen die Bestimmung des PSA-Wertes, das ist ein Blutwert, den man über eine Blutabnahme bestimmen kann, die in den Vordergrund der Vorsorge zu stellen. Und damit ist man deutlich früher dran. Man kann viel, viel besser Prostatakarzinome diagnostizieren in einem Frühstadium und man nimmt der Früherkennungsuntersuchung wahrscheinlich ihren abschreckenden Charakter.
Mit Sicherheit. Dieser PSA-Wert war aber auch nicht unumstritten, wenn ich mich recht erinnere, weil es auch viele falsch positive Ergebnisse gab und man dann jemanden aufschreckt, der sagt, oh Gott, und jetzt habe ich womöglich Krebs und wer weiß, ist das genau und bis man das dann raus hat. Was ist da dran? Das kommt ja nicht von ungefähr. Das war eine Zeit lang mal die Lehrmeinung.
Genau, so war es auch lange Jahre und darauf sind die Urologen auch eingegangen und haben dieser Kritik auch Rechnung getragen und das Konzept, den PSA-Wert zu interpretieren, hat sich grundsätzlich verändert. Bis vor einigen Jahren war es noch so, der PSA-Wert musste zwischen 0 und 4 sein, um da eine Zahl zu sagen. Und sobald der PSA-Wert 4,1 war, wurde gesagt, oh, jetzt müssen wir aber hingucken. Und das galt dann für Männer, die hatten 10 Jahre lang 3,9 und im 11. Jahr plötzlich 4,1. Und dann wurde unter Umständen eine Probe aus der Prostata genommen. Das hat man komplett verlassen mittlerweile. Man nimmt einen Basis-PSA-Wert ab, möglichst um das 45. Lebensjahr, also in jungen Jahren, und vergleicht mit diesem Wert. Ein bisschen ansteigen darf der Wert von Jahr zu Jahr. Er darf nur keinen steileren Anstieg nehmen. Und wenn er das mal tut, dann wird auch nicht sofort eine Probe aus der Prostata genommen, sondern dann geht man erstmal her und macht ein MRT, also eine Magnetresonanztomographie. Man fährt also buchstäblich einmal durch die Röhre und guckt sich erstmal die Prostata an. Und damit gelingt es heutzutage, unnütze Probeentnahmen aus der Prostata zu vermeiden, weil die Radiologen schon so gut geworden sind in ihrer Interpretation der Bilder, dass Biopsien oft vermieden werden können. Und wenn eine Probeentnahme dann am Ende doch erforderlich ist, dann wird die Probe anhand der MRT-Bilder gemacht. Man wird also die MRT-Bilder nehmen, um die Probeentnahme zu steuern. Und damit ist auch die Probeentnahme viel, viel präziser geworden. Man hat also zwei Vorteile. Erstens ist die Probeentnahme genauer und auf der anderen Seite wird durch dieses vorgeschaltete MRT in vielen Fällen erreicht, dass eine Probe erst gar nicht entnommen werden muss. Und wenn man das sich mal anguckt und die Daten dazu analysiert, dann sieht man, dass diese PSA-gesteuerte Früherkennung doch offenkundig das Mittel der Wahl ist.
Okay, so ein MRT ist aber relativ teuer oder ich spule mal im Kopf zurück, keine kleine Hafenrundfahrt mehr, sondern PSA-Wertermittlung. Das zahlt dann die Krankenkasse? Hat sie bisher nicht gemacht?
Leider noch nicht. Ja. Das geht gerade durch die Gremien, liegt beim gemeinsamen Bundesausschuss, der ja festlegt, welche Leistungen die Krankenkassen tragen dürfen und sollen. Das wird kommen. Also wir sind da ganz sicher, auch wenn die Urologen schafft, das sage ich Ihnen jetzt ganz offen, wahrscheinlich da auch gar nicht so begeistert von sein wird, weil eine Leistung privat abzurechnen ist für eine Praxis immer lukrativer als die Leistung über die Krankenkasse abzurechnen. Aber wenn man das Medizinische betrachtet, dann geht gar kein Weg daran vorbei, dass die Krankenkassen das ab demnächst übernehmen müssen.
Bisher ist es aber noch so, dass diese Tastuntersuchung von der Krankenkasse übernommen wird in gewissen
Abständen. Die wird übernommen,
ja. Ja, das ist ja kurios, wenn Sie sagen, inzwischen ist eigentlich die Lehrmeinung weiter, dass man sagt, PSA-Wert ist das Mittel der Dinge und im Zweifel dann MRT.
Man kann das überspitzt formulieren. Solange die Krankenkassen den PSA-Wert, die Kosten für den PSA-Wert nicht tragen, aber gleichzeitig weiterhin diese Tastuntersuchung tragen, gefährdet das meiner Meinung nach schon die Gesundheit der Männer, weil die eigentlich sinnvolle Untersuchung halt von den Männern selber bezahlt werden muss. Und nicht alle können sich diese, je nachdem, welche Praxis man aufsucht, 25, 30 oder 35 Euro leisten für den PSA-Wert.
Wenn ich jetzt so tief drin bin und wir reden gerade über Prostata und Prostatakarzinom, wie gefährlich ist das denn? Wie viel Angst muss ich davor haben, wenn es mich doch mal erwischt?
Die Heilungsaussichten sind, wenn man sowas in einem organbegrenzten Stadium findet, also wenn der Tumor in einem Anfangsstadium nur in der Prostata ist, dann sind die Heilungsaussichten extrem gut. Man weiß, dass nur 3% der Betroffenen am Ende am Prostatakarzinom versterben. Das sind 3% sind jetzt nicht so viele, wobei, wenn man zu den 3% gehört, dann hilft einem diese Statistik am Ende auch nicht weiter. Es geht aber auch viel mehr in der Früherkennung um die Lebensqualität. Weil wenn man so einen Tumor erst in einem späteren Stadium findet, dann besteht schon eine Chance oder ein Risiko vielmehr, dass Absiedlungen dieser Tumorerkrankung im Körper sich ausbreiten, beispielsweise bei Prostataerkrankungen in die Knochen gehen und die Knochen dann anfangen zu schmerzen und auch eine Frakturgefährdung auftritt, also dass die Knochen brechen können. Mhm. Und deswegen geht es in der Früherkennung nicht nur um das Überleben am Ende, sondern auch um die Lebensqualität. Und deswegen ist es bei so einer häufigen Erkrankung durchaus sinnvoll hinzugucken.
Absiedlung ist dann, ich kenne das irgendwie als Metastasen. Das
Metastase ist der Fachbegriff dafür, okay. Genau.
Welche Krebsarten, die Sie jetzt kennen und in der Praxis sehen, sind denn noch gefährlich oder worauf muss ich achten? Und gibt es da auch Vorsorgeuntersuchungen?
Ja, bei jeder Krebsfrüherkennungsuntersuchung bei uns in der Praxis wird auch der Urin analysiert. Bei Blasentumoren beispielsweise ist der Urin oftmals auch schon in einem Frühstadium auffällig. Dann sieht man mikroskopisch Blutbestandteile. Wenn man die Nieren mit dem Ultraschallgerät anguckt, kann man auch früh Nierentumore entdecken. Die sind zwar statistisch viel seltener als die erstgenannten beiden Erkrankungen. Bei den jüngeren Männern spielt dann noch das große Thema Hodenkrebs eine Rolle. Da ist der Altersgipfel ja schon in der Altersklasse der 16- bis 35-Jährigen. Mhm. Leider gibt es dafür keine Vorsorgeempfehlungen von den Krankenkassen oder von den Fachgesellschaften, dass jetzt alle jungen Männer einmal im Jahr zur Vorsorge gehen, weil Hodenkrebs unter dem Strich verhältnismäßig selten ist. Darum gibt es da eben nicht dieses rein Untersuchungsprogramm. Aber da empfehlen wir halt, und das versuchen wir auch im Rahmen unserer jungen Gesundheitstage in der Praxis, die wir einmal im Jahr veranstalten, immer zu vermitteln, dass die Jungs lernen, sich möglichst da auch mal beim Baden, beim Duschen selber abzutasten. Und wenn dann irgendeine auffällige Struktur ertastet wird, dann bitte auch zum Arzt zu gehen, dass man der Sache dann nachgeht. Und das sind so die klassischen Tumore im urologischen Bereich. Natürlich gibt es auch noch so sehr unschöne Dinge wie Peniskarzinome bei sehr alten Männern. Das sind im Grunde von der Haut ausgehende Karzinome, Tumore im Bereich der Genitalregion, aber glücklicherweise sehr, sehr selten.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Praxis, in Ihrer Praxis. Mhm. Tipps für den Patienten für den Gang zum Urologen. Ich habe gelernt, immer kurzärmliches Hemd anziehen und immer etwas getrunken haben, denn Blutabnahme winkt meistens allein, ne, wegen dieser diversen Faktoren, die da untersucht werden. Mhm. Und Urinprobe gehört eigentlich auch immer dazu.
Urinprobe gehört fast immer dazu. Viele, die zu uns kommen, sind da überrascht. Gerade die morgens ersten Termine um 8, dann kommen viele Patienten und sagen, aber ich war doch nach dem Aufstehen schon zur Toilette. Der Urin hilft uns in den meisten Fällen weiter, wenn es um Entzündungen geht, wenn es um Beschwerden beim Wasserlassen geht, dann ist der Urin für uns wirklich immer ein sehr einfacher, aber wegweisender Befund. Und das mit dem kurzärmeligen Hemd, ja, macht schon Sinn, weil dann ist der Arm schneller frei und man kann dann auch schnell die Blutabnahme machen. Und wir machen bei fast allen auch eine Ultraschalluntersuchung, weil die hilft uns dann eben auch auf der anderen Seite als einfaches, bildgebendes Verfahren, was in jeder urologischen Praxis stattfindet, hilft uns dann auch sehr weiter.
Und dann gibt's ja noch sowas wie ein Spermiogramm, was man auch machen kann.
Ja, Spermiogramm ist dann wieder das Thema, was dann eher die Andrologie betrifft, das Thema Fruchtbarkeit. Natürlich kann man die Fruchtbarkeit über ein Spermiogramm analysieren. Das ist bei den Männern, wenn es um die Fragestellung geht, viel, viel einfacher, weil wir halt so ein schönes Endprodukt wie so ein Spermiogramm haben und dann sehen können, wie viele Spermien drin sind, ob die Spermien beweglich sind, ob die unter dem Mikroskop von ihrer Struktur her normal aussehen. All das sind Parameter, die dann für eine gute Fruchtbarkeit sprechen. Auch da kommt die Blutabnahme wieder ins Spiel, weil die Spermienproduktion ist dann wieder über den Hormonhaushalt gesteuert. Also gucken wir auch in dem Moment dann Laborwerte an und können bei eingeschränkten Befunden über unser Untersuchungsprogramm dann vielleicht auch eine Stellschraube identifizieren, um dann die Fruchtbarkeit zu verbessern.
Hier stelle ich ja Fragen, die man sich sonst nicht zu fragen traut. Ein Spermiogramm, das muss wahrscheinlich frisch sein und ich muss es von zu Hause mitbringen im Becherchen, oder wie ist das?
Zwei Möglichkeiten. Also natürlich, wenn der Wohnort in der Nähe der Praxis ist, dann kann man es mitbringen, weil der Transport, genau wie Sie sagen, sollte nicht länger als 15 bis 20 Minuten in Anspruch nehmen, weil sonst die Beweglichkeit der Spermien nachlässt. Die Beweglichkeit ist ja doch was wirklich Aktives an den Spermien. Und wenn das zu lange durch die halbe Stadt geschuckelt wird, dann ist die Analyse hinterher nicht mehr aussagekräftig. Es gibt aber auch deswegen die Möglichkeit für die Leute, die von weiterherkommen, wie man das aus schlechten Fernsehsendungen kennt, so ein Raum in der Praxis, der dann eine entsprechend unterschwellige Animation auch anbietet und dann kann man das auch in den Räumlichkeiten in der Praxis machen.
Also Sie haben irgendwo noch so ein kleines Erotikkino.
Genau, das betreiben die Urologen, die sich mit der Andrologie beschäftigen, dann fast alle nebenerwerblich.
Da werde ich das nächste Mal beim Urologen mal nach dem Raum gucken. Aber kommen wir zurück zum, also Spermiogramm ist ja auch wichtig für Menschen, die sagen, irgendwie klappt das nicht mit dem Kinderwunsch, da stimmt was nicht, also die das dann bei Ihnen untersuchen lassen?
Genau, das ist das Thema. Also wenn das mit der Partnerin dann, sagen wir mal, ein Jahr lang nicht klappt, so ist die offizielle Empfehlung, dann sollte man eben bei beiden, die Frau geht dann zum Gynäkologen, der Mann beim Urologen, dann sollte man bei beiden da einmal hingucken, beim Mann ist es dann eben das Spermiogramm.
Kann man dann was machen, wenn Sie sehen, da sind keine richtig brauchbaren Spermien?
Das hängt sehr von der Ursache ab. Also es gibt einmal hormonelle Fehlsteuerung, das bedeutet, die Hoden könnten eigentlich, aber das Hormon, das ist das FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, was die Spermienproduktion beim Mann steuert. Und wenn das von der Hirnanhangdrüse nicht produziert wird, dann könnten die Hoden eigentlich, aber der Stimulus fehlt. Und dann könnte man über eine Hormontherapie auch die Spermienproduktion ankurbeln. Dann gibt es auch die Situation, dass die Hoden auch fleißig Spermien produzieren, aber der Samenleiter, der die Spermien raustransportiert, verstopft ist oder vernarbt ist, wie auch immer, sodass die Spermien einfach den Hoden nicht verlassen können und deswegen die Ejakulation ohne Spermien stattfindet. Sowas wäre halt eine klassische Operationsindikation und dann würde man natürlich versuchen, den Weg da wieder frei zu machen.
Das lässt sich flicken.
Das lässt sich flicken, das ist was Mikrochirurgisches, das kann man nicht mal ebenso in der Praxis machen, aber das geht schon mit dem Operationsmikroskop in einigen Fällen gut.
Und umgedreht geht ja auch, also ich glaube, heißt das Vasektomie?
Die Vasektomie,
also das ja. Wird schnippschnapp, dann wird
geht natürlich viel schneller, das ist wie beim Friseur, abschneiden geht viel, viel einfacher als dran schneiden. Also eine Vasektomie beim Mann dauert so etwa 15 Minuten, lässt sich in der örtlichen Betäubung perfekt machen und das ist wiederum ein klassischer Eingriff für die Praxis, wo man nicht für ins Krankenhaus muss. Ja, und das machen wir auch wirklich häufig.
Da muss man sich aber sicher sein, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Das ist wahrscheinlich schwer rückgängig zu machen.
Das sollte man schon sein. Also da gibt es eine Anekdote. Wir hatten mal einen ganz jungen Mann. Essen hat ja auch eine große Universität und die Studenten machen sich ja viele Gedanken auch um ihr Studentenleben. Und da kam ein ganz junger Mann, ich glaube, der war noch keine 20, und der kam jetzt mit dem Vorhaben, sich eben vasektomieren zu lassen. Der hatte gelesen, dass man es auch wieder zusammennähen kann, was technisch auch möglich ist. Man kann es nur leider nicht garantieren, dass es funktioniert. Und er wollte für die Zeit seines Studiums, für die Studentenpartys und alles, was man so machen kann, gerne sicher sein.
Ach so, und
hatte, wieder zusammen. Hatte dann das Vorhaben, nach seinem Studium wiederzukommen, dass man es dann wieder zusammennäht. Und naja, das sollte man nicht tun. Natürlich gibt es den Fall, dass man es wieder zusammennähen muss. Der typische Fall ist, die erste Ehe ist in die Brüche gegangen. Sie hatten vorhin ja nach der Anzahl der Ehen gefragt.
Ja, jeder, das ist wichtig heutzutage.
Nicht jeder hat nur eine Ehe und dann kommt eine jüngere Partnerin oder eine andere Partnerin und der Kinderwunsch, der vorher abgeschlossen war, ist plötzlich wieder da. Und dann kann man sowas auch zusammennähen. Erfolgsaussicht liegt bei 90-95%. Das geht also schon gut. Nur auch da gilt wieder, die Statistik hilft dem nicht, wo es nicht funktioniert.
Zwei Fragen noch dazu. Man kann aber Spermien auch einfrieren lassen, oder?
Auch das geht. Das wird ja häufig in anderen Situationen gemacht, wenn man beispielsweise eine Chemotherapie bei Erkrankungen bekommen soll oder bekommen muss, wo man schon davon ausgehen darf, dass die Spermienproduktion danach nicht mehr gut funktioniert. Dann wird sowas beispielsweise angeboten, dass Spermien im Vorfeld eingefroren werden. Und wenn dann hinterher wirklich die Fruchtbarkeit nicht mehr gewährleistet ist, dann hat man auf diesen Vorrat dann Zugriff.
Zweite Frage, wenn ich jetzt so eine Vasektomie hinter mir habe, also dann keine Spermien mehr rauskommen können oder irgendwie die Leitung unterbrochen ist, macht das dann überhaupt noch Spaß?
Ja, man kann den Patienten schon im Vorfeld mit auf den Weg geben, dass sich an dem Ejakulationsgefühl kaum etwas ändert oder auch am Ejakulatvolumen kaum etwas ändert, weil die Spermien machen bei dem, was im wahrsten Sinne vorne rauskommt, machen die Spermien kaum Volumenanteil aus. Also der Anteil der Spermien macht 5-10% am Ejakulat aus und der ganze Rest kommt aus den Samenblasen und aus der Prostata und das verändert sich überhaupt nicht.
Jetzt lassen wir uns nochmal über Hormone reden, die ja damit auch zu tun haben, haben wir eben schon festgestellt. Das machen Sie ja, verschiedene Hormone untersuchen Sie bei der Blutentnahme zum Beispiel schon. Ein bisschen haben wir schon gehört. Das Wichtigste ist wahrscheinlich Testosteron, oder?
Das Wichtigste ist Testosteron, ganz genau.
Wird das automatisch mitgetestet oder ist das nur eben, wenn man jetzt sagt, jetzt machen wir mal Testosteronspiegel?
Nee, automatisch nicht. Bei einer entsprechenden Symptomatik wird das natürlich gemacht, wenn die Patienten zu uns kommen. Und da ist auch wiederum Aufklärungsarbeit sicher sinnvoll, weil viele Symptome, die von einem Testosteronmangel ausgehen können, gar nicht mit dem Testosteronmangel in Verbindung gebracht werden. Und nicht nur bei den Laien, sondern teilweise sogar bei den ärztlichen Fachkollegen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, also diese psychischen Symptome, Abgeschlagenheit bis hin zu Schlafstörungen oder auch Hitzewallungen bei Männern.
Ja, die Frage habe ich natürlich auf meinem Zettel. Also wie merke ich das, was nicht stimmt? Mhm. Sind das Schweißausbrüche? Sind das so Dinge wie in der Menopause, also Wechseljahre bei Frauen? Kann man das vergleichen oder... Wir haben gerade gesagt, so schlapp sein bis hin zum Burnout oder leicht depressiv sein.
Ja, ganz genau. Also das, bei Frauen tritt das nur, deswegen spricht man ja auch von Wechseljahren, weil es in wenigen Jahren auftritt. Bei Männern ist es eher ein schleichender Prozess. Darum ist dieser Begriff Wechseljahre des Mannes in der Fachsprache nicht so wirklich anerkannt. Aber es geht in eine ähnliche Richtung, wird nur oft mit dem normalen Alterungsprozess verwechselt. Dann heißt es auch, Mensch, der Karl-Heinz, der ist gar nicht mehr so fit, wie er früher war. Und das liegt dann gar nicht daran, dass der Karl-Heinz 55 oder 60 oder 65 Jahre oder noch älter geworden ist, sondern es liegt daran, dass parallel zu dem Älterwerden auch der Testosteronspiegel immer weiter abgesackt ist. Und dann ist es für die Gesamtgesundheit auch nicht nur störend, weil man müder und abgeschlagener ist, sondern es stellt auch wirklich ein Risiko im internistischen Bereich dar. Denn Cholesterinwerte, Fettwerte, der Blutzuckerwert ist auch vom Testosteron mit beeinflusst. Das heißt, ein Testosteronmangel zieht dann über die Zeit auch viele andere Folgeerscheinungen nach sich.
Aber es äußert sich bei jedem so ein bisschen anders wahrscheinlich, wenn er zu viel oder zu wenig Testosteron hat.
Sehr unterschiedlich.
Also der eine hat Schweißausbrüche, der andere hat irgendwo, fühlt sich kraftlos.
Oder auch im sexuellen Bereich, dass die Libido verloren geht, die sexuelle Lust verloren geht oder auch die Erektionsfähigkeit abnimmt. Auch das sind klassische Symptome eines Testosteronmangels. Und wenn die Männer damit zu uns in die Sprechstunde kommen, klar, dann wird natürlich auch auf den Hormonstatus geguckt. Viel schwieriger ist, an die Männer ranzukommen, die eben nicht den Weg zum Urologen finden, weil sie gar nicht darüber nachdenken, dass die Müdigkeit in dem Fachbereich irgendwo ihre Ursache haben könnte.
Ich muss die gegenteilige Frage stellen, gibt es auch zu viel Testosteron? Also ich denke mal Testosteron, Männlichkeit, aggressives Verhalten, viel Körperbehaarung, machohaftes Auftreten, Muskeln und vielleicht sogar noch Frauen, die sowas lieben.
Ja.
Also das ist jetzt ein bisschen klischeehaft aufgebaut, aber gibt es das auch?
Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz seltene Tumorerkrankungen, die Testosteron dann also Hodentumorerkrankungen, wo der Testosteronspiegel durch eine Überproduktion über alle Maße gesteigert wird. Ansonsten gibt's das normalerweise vom Körper reguliert nicht, weil der Körper solche Dinge sehr fein einstellt. Wenn von irgendetwas, das gilt auch für Insulin oder für Schilddrüsenhormone, wenn von irgendetwas genug da ist, dann fährt der Körper die Steuerung immer sofort so weit runter, dass das fein austariert wird. Wenn es um zu viel Testosteron geht, dann sind wir eher im Bereich des Missbrauchs, in Anführungsstrichen, in den Muckibuden. Da wird sicher viel Schindluder mit dieser Substanz getrieben, weil Testosteron eben nicht nur für die Gesundheit des Mannes wichtig ist, sondern wenn man es über alle Maße zuführt, eben auch einen überphysiologischen Muskelaufbau dann provoziert. Aber man dann natürlich auch Nebenwirkungen der Therapie kann man es ja gar nicht nennen, der Zufuhr, Nebenwirkung dieser Zufuhr, der Mann dann erlebt.
Bisschen zu Herzschäden oder ähnliches, ne?
Herzschäden, man hat ein extrem hohes Thrombose- und Embolierisiko, dass sich also Blutgerinnsel bilden, die dann in der Lunge oder im schlimmeren Fall als Schlaganfall auch im Gehirn landen können, weil Testosteron auch für die Blutbildung beim Mann mit zuständig ist. Wieder gleiches Thema, bei einem Mangel rutschen die Männer häufig in eine Blutarmut und damit fehlen die Sauerstoffträger. Umgekehrt, bei zu hohen Testosteronspiegeln wird die Blutbildung angeregt und das Blut wird dickflüssig, sodass sich daraus dann auch Risiken ergeben.
Also ich merke schon, Sie können mir nicht Testosteron verschreiben, damit ich männlicher werde.
Nur wenn ein Mangel da ist. Dann, das würde man übers Blut herauskriegen.
Dann würde man das aber über Medikation machen.
Und dann macht das auch Sinn, ja.
Wie ist das bei Geschlechtsumwandlung? Kommen Sie da auch ins Spiel als Urologen? Also wenn jemand von Frau zu Mann jetzt entsprechende Hormongabe braucht?
Also das ist jetzt kein grundsätzliches Thema der Urologie, aber mit mir in Person sprechen Sie da jemanden an, der da ganz viel mit zu tun hat. Das geht dann manchmal auch wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist natürlich eine Hormontherapie, mit der wir uns als Andrologen auch gut auskennen. Und so ist es irgendwann aufgekommen, dass sich Patientinnen und Patienten mit diesem Thema auch an mich gewandt haben, sodass daraus wirklich ein großer Zulauf entstanden ist. Ich biete jetzt einmal in der Woche wirklich nur eine Sprechstunde zu diesem Thema an. Und da machen wir daher vorhin auch dieser kleine Hinweis, dass ja auch durchaus Frauen eine Prostata haben können. Ich hatte heute eine Patientin, die kam zur Prostatakrebsvorsorge, weil sie jetzt 45 geworden ist. Und selbst bei geschlechtsangleichenden Operationen von Mann zu Frau wird die Prostata nicht entfernt, sodass man daran denken muss, dann auch bei den hinterher im Personalausweis klar als Frau markierten Personen da jetzt auch die Prostatakrebsvorsorge weiterzumachen.
Also sie ist als Mann geboren sozusagen, zumindest vom Geschlecht, dem Ursprungsgeschlecht her und hat deswegen eine Prostata.
Genau so.
Aber Geschlechtsumwandlung oder Operation in dem Sinn machen Sie nicht?
Das mache ich nicht, weil ich ja aus dem Klinikalltag raus bin mit meiner Praxis. Aber ich komme von einem Zentrum, eben von der Uniklinik hier in Essen. Und da werden solche Operationen angeboten, sodass ich die während meiner Ausbildung dann auch nicht als Operateur, aber als Assistent mitbetreut habe.
Aber so kleine Operationen haben wir schon gelernt, wie Vasektomie, das machen Sie schon auch in der Praxis.
Genau, das sind so die klassischen Dinge in der Praxis. Vasektomie, das ist mit Abstand der häufigste Eingriff. Wir machen natürlich viele diagnostische Dinge. Die Blasenspiegelung ist ein Thema, was auch jeden Tag in der urologischen Praxis stattfindet. Und da kann man auch mit einem wirklich kleinen Instrumentarium hergehen und kleinste Eingriffe in der Blase auch machen. Also wenn da wirklich was ganz, ganz Kleines in der Blase ist, was einem komisch vorkommt oder was man schon als Tumor identifizieren kann, dann kann man das manchmal sogar in der Praxis mit entfernen. Dann natürlich bei den Männern, wenn die Vorhaut sich verengt, wenn Vorhautentzündungen auftreten, dann gibt es auch die Beschneidung. Das ist auch etwas, was man in der Praxis machen kann. Also das ist so das kleine urologische operative Programm.
Ich frage jetzt auch mal Blasenspiegelung. Wie viel Angst muss ich davor haben? Tut das sehr weh? Ist unangenehm. Ne?
Ja, das hat sich deutlich, deutlich gebessert, weil die Instrumente heutzutage erstens dünner geworden sind und zum anderen, und das ist vielleicht noch der wichtigere Aspekt, die Instrumente sind flexibel und weich, wie so ein Plastikschlauch. Dann ist noch wichtig, dass man die Harnröhre, wo das Instrument ja nun durch muss, um in die Blase zu gelangen, dass man die Harnröhre vorbereitet. Man gibt ein betäubendes Gel in die Harnröhre. Mhm. Eine Betäubung funktioniert aber auch immer nur dann, wenn man der Betäubung zeitlich etwas Vorsprung gibt. Und da ist Wert drauf zu legen, dass dieses Gel eben auch 5 bis 10 Minuten einwirken darf. Und dann würde ich es als unangenehm bezeichnen, aber nicht als schmerzhaft.
Okay, also das wollte ich nur auch noch mal wissen. Stell mir das alles vor. Ich stelle mir jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer vor, die ja eine komplette Fahrt durch den Unterleib bekommen. Ja. Aber ich finde es hochspannend. Und das ist ja gerade, weil das doch immer mit was Unangenehmem verbunden wird. Und gerade für Männer darüber zu reden, was da zwischen den Beinen passiert. Ich kann mir vorstellen, es kommen oft Frauen in ihre Praxis, die ihre Männer oder Partner mitbringen und dann das Wort übernehmen. Gibt's das?
Nicht nur mitbringen, auch schon bei der Anmeldung findet das oft statt, dass die Frauen einfach die Termine für ihre Männer machen, weil Frauen an diesem ganzen Thema Gesundheit näher dran sind. Also es gibt auch immer mal wieder Veröffentlichungen, wo drin steht, Frauen sind die Gesundheitsministerinnen der Familie. Mhm. Und die organisieren das nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre Männer und begleiten dann tatsächlich auch die Männer zum Arzt. Das sieht man umgekehrt, glaube ich, äußerst selten, dass der Mann mit zum Gynäkologen geht. Es sei denn, es geht um so positive Themen wie Schwangerschaft, dass mal ein Ultraschall gemacht wird und dann will der Mann vielleicht auch gucken, wie das zukünftige Kind aussieht. Das haben wir oft. Und dann sind die Männer auch manchmal so ein bisschen brummig, weil wir fragen jeden, der zu uns in die Praxis kommt, warum oder wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, warum kommen sie zu uns? Und da schreiben ganz viele dann demonstrativ schon auf diesen Anamnesebogen, weil meine Frau mich schickt. Ja.
Und wie oft trauen die Frauen sich dann zu sagen, was er nicht zu fragen traut? Also sowas wie, beim Sex läuft's schlecht, er kriegt keinen mehr hoch.
Das kommt schon vor. Ich meine, meist wird der Termin ja schon für ein spezielles Thema vereinbart, sodass man da schon so ein bisschen drauf vorbereitet ist. Wer dann den Anstoß bei der Terminvereinbarung gegeben hat, das wissen wir dann ja nicht, ob die Frau gesagt hat, jetzt geh da mal hin wegen der Erektionsstörung oder ob es der Mann selber war. Aber natürlich kommt das vor, dass der Mann einem nur die halbe Wahrheit präsentiert, nicht nur bei sexuellen Funktionsstörungen, sondern auch in anderen Bereichen und die Frau dann das Wort ergreift.
Sind Sie da nicht auch manchmal als Psychologe gefragt? Stell mir auch kurz vor, ob ein Paar gut miteinander redet oder nicht, je nachdem, aber dann ist man da und dann hat man, druckst man vielleicht auch ein bisschen so rum mit dem Thema. Da müssen Sie, glaube ich, sehr einfühlsam sein.
Das sicher, wobei das wahrscheinlich nicht nur unseren Fachbereich betrifft, sondern ganz, ganz viele Fachbereiche und noch nicht mal mehr nur die Medizin, sondern auch in vielen anderen Bereichen hat man da ja so ein bisschen psychologische Aufgaben mitzubewältigen. Das kommt natürlich im sexuellen Bereich häufig vor. Bei Tumorerkrankungen spielt das auch eine ganz entscheidende Rolle, den Menschen, die da vor einem sitzen und so eine Diagnose erhalten, auch eine Perspektive zu bieten. Ich meine, man darf die als Arzt, die Menschen nicht belügen und denen Dinge schönreden. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man den Patienten so einen gewissen Plan vorstellt. Das heißt also, wenn man jetzt eine Therapie anbietet, kommt ja oft die Frage auf, ja, was machen wir denn, wenn die Therapie nicht funktioniert? Und dann sozusagen den dritten Schritt zumindest schon mal anreißen, damit die Menschen, die da vor einem sitzen, eben sehen, dass es auch im Fall der Fälle weitergeht. Und das hat natürlich irgendwo psychologische Aspekte, die, ja, manche können es vielleicht besser auch als Arzt und manche können es vielleicht schlechter. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt so einfach erlernen kann.
Kommen wir nochmal zurück zu dem, er kriegt keinen hoch. Ich habe die Abkürzung ED gelesen, erektile Dysfunktion. Ich würde das jetzt Potenzstörung oder so nennen. Ja, wahrscheinlich genau. Trifft's das. Welche Ursachen kann denn eine Potenzstörung haben?
Ja, fangen wir mal ganz oben an. Eine Potenzstörung kann natürlich vom Kopf ausgehen, dass irgendwo die entsprechende Ruhe, die auch für eine ausgeglichene und gute Sexualität sinnvoll und gut ist, dass die fehlt. Das kann stressbedingt sein im Beruf, kann auch im privaten Stress sein. Wenn jetzt eine Partnerin da ist oder ein Partner, der in dem Bereich ganz andere Vorstellungen hat, dann kann auch daraus eine Drucksituation entstehen, die dann am Ende zu sexuellen Funktionsstörungen führt. Aber das ist so der eine Punkt vom Kopf aus. Dann gibt es relativ viele Erkrankungen, die sich im sexuellen Bereich negativ auswirken können. Als Beispiel kann man da sicher den Diabetes nennen, weil der Zucker, hohe Blutzuckerspiegel schädigen nicht nur die Blutgefäße, sondern auch die Nervenbahn. Beides ist essentiell für eine gute Erektionsfähigkeit. Aber das ist ein häufiges Beispiel. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Medikamente genommen werden, die die Erektionsfähigkeit verschlechtern. Das sind bei Männern dann ganz, ganz häufig die Blutdruckpräparate, weil die weiten die Gefäße. Für eine Erektion ist aber wichtig, dass sich auf der einen Seite Gefäße weiten, damit das Blut reinfließt. Aber auf der anderen Seite muss es auch zu einer Gefäßverengung kommen, damit sich das Blut auch stauen kann. Mhm. Und dieser Mechanismus wird durch Blutdruckpräparate leider ab und an außer Kraft gesetzt. Und das sind so die ganz typischen Hintergründe, warum wir auch immer Wert drauf legen, dass man möglichst Erektionsstörungen nicht einfach so abtut und sagt, ach ja, das wird schon wieder, sondern auch einmal auf Ursachenforschung geht, weil auch die Durchblutung am Schwellkörper mit den Blutgefäßen stellt für die Gesamtgesundheit einen wichtigen Indikator dar. Man weiß, dass wenn Erektionsstörungen auftreten, dass viele Männer einige Jahre später auch andere Gefäßprobleme entwickeln und da kommen dann die Herz-Kranz-Gefäße ins Spiel. Es kann also sogar so weit gehen, dass eine Erektionsstörung Vorbote für einen drohenden Herzinfarkt ist.
Jetzt machen Sie mal nichts. Nein, es ist wichtig zu wissen. Ich glaube, dass wir mal offen drüber reden. Jetzt kommen natürlich viele im Gedanken, da gibt es ja Medikamente, die Sie verschreiben könnten. Mhm. Sowas wie Viagra, der Name ist bekannt. Wie oft verschreiben Sie das? Oder gibt es andere Methoden, also Physiotherapie, Ernährung, Anti-Stress-Seminare oder so?
Ja, das hängt immer von der Ursache ab. Darum ist es so wichtig, danach zu gucken. Also auch bei dem Thema, wenn die Männer zu uns in die Praxis kommen, wird auf den Hormonstatus geguckt. Dann wird eben geguckt, ob der Blutzucker-Langzeitwert gut ist, ob Blutfettwerte, Cholesterin, sowas alles in Ordnung ist oder ob es da vielleicht eine Ursache gibt. Und nach der Ursachenforschung kommt dann die Therapieempfehlung. Viagra ist schon etwas, die Substanzgruppe, da gibt es nicht nur das Viagra, sondern auch andere Substanzen, was häufig verschrieben wird, was auch im Tagesgeschäft in einer urologisch-andrologischen Praxis wirklich häufig vorkommt. Aber man kann natürlich auch zusehen, dass die Gesamtgesundheit besser wird. Übergewicht ist ein Risikofaktor wieder für Fettstoffwechselstörungen. Da schließt sich also der Kreis. Bei Übergewicht geht der Testosteronspiegel runter. Wenn man sich dann sportlich betätigt und gegen den Auslöser was tut, dann bessert sich auch die Erektionsfähigkeit. Bei sportlich Aktiven weiß man, dass das Risiko, eine Erektionsstörung zu entwickeln, um ein Drittel geringer ist als bei denen, die keinen Sport machen. Also das hat schon wirklich einen effektiven Einfluss.
Das wollen vielleicht nicht alle hören. Gibt es auch Männer, die sagen, komm, verschreib mir hier die Pillen und...
Klar, ja. Ich meine, den Lebenswandel zu verändern und sich aufzuraffen und was zu tun, ist natürlich die Therapie, die auch am kompliziertesten den meisten erscheint. Aber es ist auf der anderen Seite selbstverständlich die nachhaltigste Variante der Therapie.
Die meisten Männer mit Potenzstörungen, die kommen ja gar nicht zu Ihnen, gehen nicht zum Arzt oder zur Ärztin, die ergeben sich dem Schicksal oder Sexualität, leben sie dann nicht mehr so aus, wie sie es vielleicht sich wünschen oder es für die Partnerschaft schön wäre oder sie bestellen sich irgendwelche Mittelchen im Internet. Das kann ich in Ihrem Sinne sein, oder?
Das ist nicht in unserem Sinne, aber nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern eher aus dem Grund, dass es wirklich eine Katastrophe für die Männergesundheit darstellt. Diese ganzen Präparate, die es da gibt, sind, da kriegen ja ganz viele, auch ich jeden Tag, die Spam-Nachrichten in den Ordner gepackt, wo Dinge angeboten werden. Aber erstens weiß man nicht, was man da bekommt. Da steht dann auch ein Handelsname drauf und viele sagen, aber die Packung sieht ja genauso aus. Da ist sogar das gleiche Hologramm drauf wie bei dem Präparat, was ich aus der Apotheke bekomme. Dann sage ich den Patienten immer, naja, aber die in Indien, in China, die schaffen es, ganze Flugzeugtriebwerke zu fälschen. Dann wird es wohl auch gelingen, so eine Packung ziemlich original hinzukriegen. Aber man weiß, da sind Überdosierungen drin, da sind Verunreinigungen drin in den Pillen. Manchmal sind auch gar keine Wirkstoffe drin, die irgendwie die Erektionsfähigkeit verbessern. Also man weiß einfach überhaupt nicht, was man dann hinterher in den Händen hält und bezahlt es auch noch mit viel Geld. Und auf der anderen Seite laufen die Leute täglich in den Biomarkt und kaufen sich ungespritzte Äpfel und nehmen dann Dinge, wo chemische Verbindungen drin sind, wo sie wirklich überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt.
Haben Sie das öfter, dass jemand irgendwelche Mittel genommen hat und dann zu Ihnen kommt und sagt, irgendwie
Das gibt's oft.
Geht's mir jetzt schlecht, dann sehen Sie die Folgen sozusagen.
Entweder, weil Nebenwirkungen aufgetreten sind und dann gesagt wird, das Präparat vertrage ich nicht. Und wenn ich dann sage, ja, dann probier es doch jetzt wirklich mal aus der regulierten Apotheke, dann wird es plötzlich doch vertragen, was dann immer schon dafür spricht, dass die erste Variante aus dem Internet eben nicht so toll war. Oder es hat einfach nicht gewirkt, weil wahrscheinlich gar kein Wirkstoff drin war.
Wie viel Vertrauen muss man eigentlich zu seinen Patienten in kurzer Zeit aufbauen, um eben über solche intimen Dinge zu reden? Das ist ja schon noch was anderes, als wenn ich jetzt nur Hautarzt, oder guckt mal durch oder Zahnarzt guckt in den Mund, aber das ist ja nicht so persönlich.
Also, ja. Ich glaube, dass es in vielen Fällen, so wie es in einigen Bereichen des Lebens ja auch ist, bei einigen auch so läuft, dass man innerhalb der ersten paar Sekunden schon merkt, ob man auf einer Wellenlänge ist mit dem entsprechenden Arzt, der vor einem sitzt, und in die umgekehrte Richtung ja auch. Also ich würde lügen müssen, wenn ich sage, ich mag jeden Patienten gleich gerne. Es gibt halt überall Leute, mit denen man in allen Bereichen nicht so zurechtkommt wie mit anderen.
Was mögen Sie nicht so?
Ach, da gibt's gar keine so spezielle benennbare Charaktereigenschaft. Aber ich glaube, da geht's wieder um die ersten 5 Sekunden. Da merkt man schon immer so ein bisschen, ob die Chemie passt. Und wenn das passt, dann öffnen sich die Menschen sehr früh, auch mit heiklen Themen. Es gibt aber auch den Fall, dass manche kommen, die vielleicht auch schon andere Erfahrungen in anderen Praxen gemacht haben. Die buchen dann erstmal wie so ein Kennenlerntermin. Die sagen dann, naja, ich bin im Moment woanders in Behandlung, aber ich habe gehört, hier soll es ganz gut und nett sein. Also komme ich jetzt einfach mal, um sie erstmal kennenzulernen. Dann redet man mit denen 5 bis 10 Minuten. Naja, und hofft dann natürlich, dass die irgendwann wiederkommen. Wenn nicht, dann geht es nicht anders, dann eben nicht. Aber das wird auch ab und an gemacht, um eben erstmal da so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Und das wird dann von unserer Seite natürlich auch gerne so angeboten.
Wie sieht für Sie als praktizierender Urologe der ideale Patient aus? Wann macht es richtig Spaß?
Ja, der ideale Patient ist eigentlich der gesund kommt und auch gesund wieder geht. Also das ist ja im Sinne von allen. Und das sind halt die klassischen Männer, die zur Früherkennungsuntersuchung kommen. Und auf der anderen Seite natürlich erfreulich auch die zur Kinderwunschabklärung kommen. Das ist dann manchmal so, dass wir einmal unser Untersuchungsprogramm dann mit den entsprechend Betroffenen durchlaufen. Dann gucken wir alles nach, inklusive Spermiogramm, stellen dann fest, dass eigentlich alles ganz gut aussieht. Und dann kommen die vielleicht ein paar Jahre später mal wieder aus einem anderen Grund. Und man hört dann, der Kinderwunsch ist erfüllt, alles hat am Ende gut geklappt. Und was man dann oft hört, ist auch, dass auch beim Kinderwunsch spielt die Psyche ja eine wichtige Rolle, dass manchmal auch einfach die Diagnostik schon dazu beigetragen hat, die bei uns in der Praxis stattgefunden hat, dass so ein bisschen die Last abgefallen ist, wenn der Mann und seine Frau weiß, dass alles eigentlich gesund und munter ist, dass es dann plötzlich auch mit dem Kinderwunsch klappt und die Schwangerschaft dann erfolgreich dann plötzlich da ist.
Warum haben Sie eigentlich bei der vielen Arbeit, die das ja ist, da sind Sie lange auch in der Praxis unterwegs, nebenbei noch ein Buch geschrieben, Männergesundheit, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr alt. Da bin ich auf Sie aufmerksam geworden, weil ich das gesehen habe.
Ja, also der Auslöser war eigentlich, ich mache ja relativ viel Aufklärungsarbeit, und in dem Fall war es tatsächlich so, dass der Springer Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben will, und dann habe ich da auch gerne zugesagt. Letztendlich war der Gedanke aber im Vorfeld schon so ein bisschen mal gereift, weil man ja doch in der Sprechstunde jeden Tag versucht, Dinge neu zu erklären, aber doch am Ende immer wieder das Gleiche erzählt. Und deswegen habe ich mir schon seit langen Jahren gedacht, man könnte es eigentlich auch mal aufschreiben. Ursprünglich war es so gedacht, dass man daraus so eine Aufklärungsbroschüre für die Praxis macht, um auch aus dieser Schleife rauszukommen, jeden Tag immer wieder das Gleiche zu erklären. Und am Ende ist es dann das Buch geworden zu den Themen.
Also ich habe reingeguckt, das sind noch mehr Details, als wir hier im Podcast erläutern konnten. Das ist klar, auch mal so Tabellen und ein paar übersichtliche Geschichten. Für jeden was dabei. Wir sind jetzt schon so richtig am Ende. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Eine Frage wollte ich noch sagen. Was muss man tun, um Urologe zu werden? Also gibt es Nachwuchssorgen? Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, nochmal zu werben und zu sagen, hier, besonders gute Voraussetzungen sind A, B und C?
Ach ja, also erstmal muss man sein Medizinstudium abschließen, und dann muss man Interesse an einem facettenreichen Fach haben. Wenn jetzt jemand nicht so gerne mit vielen Menschen umgeht, dann ist er wahrscheinlich in einem anderen Fachbereich besser aufgehoben als in der Urologie. Man muss am operativen Geschäft wirklich Spaß haben, weniger für die Praxis später, sondern viel, viel mehr für die Klinik, weil in der Klinik ist Urologie ein rein operatives Fach. Das unterscheidet sich vom Tagesablauf nicht von der Chirurgie, weil man auch den ganzen Tag im OP steht. Aber das Schöne ist eben, dass man alle Geschlechter in der Praxis hinterher betreuen kann, dass, wenn man mag, dass man auch sich das operative Geschäft erhalten kann, aber auch gleichzeitig konservative Dinge macht. Und Ja, insofern ist das wahrscheinlich auch so die Grundvoraussetzung für Interessenten und Interessentinnen, dass man an so einem facettenreichen Fach dann am Ende auch Spaß hat.
Und man muss Menschen auch nicht nur mit dem vom Gesicht her, sondern auch untenrum ertragen sozusagen.
Das ist so. Den Urologen wird ja nachgesagt, dass man, wenn die den Raum betreten, dass der Urologe manchmal mit dem Gesicht nichts anfangen kann und wenn die Hose runtergeht, dann sagt er, ach, Sie sind das. Aber naja, da sind dann auch Anekdoten.
Ja, Mensch, das war es auch schon mit Essen im Ohr zum Thema Gesundheit. Heute mit dem Schwerpunkt Männer und ihre Gesundheit zu Gast Dr. Tobias Jäger. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke, Herr Pflug, für die Einladung.
Und wer mitreden will oder Fragen hat, kann sich melden unter podcast@radioessen.de. Wie immer, wir freuen uns auch über Vorschläge, wen wir nochmal einladen können oder welches Thema euch interessiert. Mein Name ist Christian Pflug, ich freue mich aufs nächste Mal. Dann geht es in dieser Rubrik unter anderem um einen Krankenhausseelsorger und seine Erlebnisse in einem Krankenhaus in Essen. Und das Schlusswort, habe ich Ihnen gar nicht gesagt, aber vielleicht haben Sie schon mitbekommen, weil Sie schon in andere Folgen reingehört haben. Das Schlusswort hat nämlich auch in dieser Ausgabe traditionell unser Gast. Deswegen verabschiede ich mich und gebe Ihnen nochmal das Wort an den Urologen Dr. Tobias Jäger.
Ja, nochmal herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Und ich hoffe, dass die Hörer mit den Themen, die wir angesprochen haben, ein bisschen was anfangen können. An die Männer gerichtet, bitte geht zur Krebsfrüherkennung ab 45, macht das Sinn. Und an die Frauen gerichtet, ja, alles, was vom Bauchnabel abwärts stattfindet, gehört nicht immer nur zum Gynäkologen. Wenn es um den Harntrakt geht, Blasenentzündung, dann gerne auch zu uns kommen. Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.